Hallo Tabea.
Hallo Marie. Na, hast du dich schon gut erholt?
Von was?
Von unserem Kollog gerade?
Oh je. Ja, also unser Sonntag ist jetzt für die nächsten 5 Wochen immer arg zerstört, denn wir müssen immer einen Techno-Kolloq bestehen am Montag.
Eigentlich das ganze Wochenende, nicht nur der Sonntag.
Ja gut, ich habe es konzentriert auf einen Tag, das war aber nicht die schlauste Idee. Ich habe mir dann versucht, das Lernen mit 3 Gläsern Glühwein.
Schmeckt besonders gut, aber immer gibt alles Sinn.
Ja, also, nee, aber es war auf jeden Fall erträglicher, aber das hatten wir heute Morgen. Ja, und sind jetzt froh, dass wir es geschafft
Ich finde, du
haben.
solltest hier nicht Alkohol so promoten im Podcast, weil wir wissen, wie scheiße Alkohol ist. Was
Ja,
darfst du
also,
jetzt
das
nicht hier
ist nicht
sagen?
gut, ne? Wir sind da nicht für,
Man sollte keinen Alkohol
aber
trinken.
der Glühwein hat schon lecker geschmeckt.
Ja, Glühwein schmeckt.
Ja, auch kleine Side-Info. Wir haben auch gestern bei uns in der Wohnung einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Da hat sich Tabea schon arg drüber
Alter,
aufgeregt.
für mich ist sowas wirklich vor dem ersten Advent geht es einfach nicht.
Ja, ist jetzt eine Grundsatzdiskussion. Ich habe mich
Ja.
aber sehr drüber gefreut.
Sieht auch süß aus, muss ich dir
Ja, ein
lassen.
ganz kleiner.
Ja.
Ja. Ja, was haben wir sonst heute für euch? Der November ist ja, also
Der graue Monat.
der Wetterumschwung war hart auf allen Ebenen. Kalt und dann irgendwie auch mit der Zeitumstellung dunkel. Und ich finde immer, also gerade bei mir persönlich, drückt mir das ja schon immer so ein bisschen auf die Stimmung. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch so, schlechtes Wetter ist gleich schlechte Laune. Also
Ja.
das stimmt auf jeden Fall. Wobei man da ja irgendwie, also unser Thema heute haben wir auch schon mal angeteasert, ist Antidepressiva. Wir möchten jetzt nicht schlechte Laune wegen des Wetters mit Depressionen gleichsetzen, weil das definitiv nochmal was anderes ist.
Ja, das ist wichtig, dass wir das nochmal dazu sagen. Also es ist ein sehr sensibles Thema. Wir würden aber einfach gern für euch das vielleicht so ein bisschen aufräumen im Kopf, einfach mal ein bisschen strukturieren, euch ein paar Infos geben.
Genau, wir werden das genauso machen wie beim Schizophrenie-Thema, dass wir euch wieder einen Link in die Beschreibung packen. Also ich denke, das ist ja auch was vielleicht den einen oder anderen beschäftigen könnte,
Ja.
der sich eben überhaupt nicht gut fühlt. Also holt euch auf jeden Fall Hilfe, auch wenn ihr vielleicht denkt, das ist jetzt übertrieben, ihr könnt euch eigentlich nicht zu viel Hilfe holen. Also wenn ihr euch nicht wohlfühlt, dann redet mit jemandem auf jeden Fall. Und genau, dementsprechend setzen wir euch einen Link in die Beschreibung.
Und was wir auch noch dazu, ja, sagen wollen oder euch mitgeben wollen, wie man vielleicht auch schnell an einen Termin kommt, auf jeden Fall ein Weg, der geht. Es gibt natürlich immer noch viele mehr, aber es gibt manchmal einfach Situationen, die vielleicht auch schnelles Handeln erfordern.
Genau, und da würden wir euch auch noch mal einen Link in die Beschreibung setzen. Und zwar gibt es ja diese kassenärztliche Vereinigung. Und da kann man eben relativ spontan einen Sprechstundentermin bekommen. Also man hat dadurch nicht gleich einen Therapieplatz, das muss man dazu sagen.
Ja.
Aber man hat eben mal 1, 2 Stunden, die man mit einem Therapeuten reden kann, der dann auch vielleicht rausfinden kann, was man braucht, was man hat. Und das ist auf jeden Fall sozusagen die schnellstmögliche Hilfe, würde ich jetzt einfach mal sagen. Jetzt mal abgesehen vom privaten Umfeld und so, und dass man sich
Ja.
sowieso wenden kann und sollte.
Okay, ich glaube, dann haben wir die wichtigen Disclaimer erstmal vorab. Über was wollen wir denn heute grob sprechen, Tabea, bevor wir jetzt genauer ins Detail einsteigen?
Genau, also womit ich mich so ein bisschen beschäftigt habe, ist einerseits die Erkrankung der Depression, was sozusagen im Körper passiert, vielleicht auch, wie sich das Ganze ausdrückt und dann natürlich für uns Pharmazeuten auch, wie man das Ganze behandeln kann.
Okay. Und dann wirst du wahrscheinlich auch noch auf die genaueren Medikamentenklassen so ein bisschen eingehen und wieder, was so die Nebenwirkungen sind.
Genau, also was es für Medikamentenklassen gibt, wie diese wirken, vielleicht auch unterschiedliche Wirkmechanismen und ja, dann würde ich
Ganz nette
sagen.
Abkürzung wie SSRIs, die wir euch dann hoffentlich am Ende der Folge erklären können oder ihr euch die erklären könnt. Ja, dann lass uns mal starten. Okay, dann legen wir mal los. Und ich glaube, es wäre erstmal wichtig zu erklären, was ja Depressionen überhaupt sind. Kannst du mich da einmal abholen, dass wir von dem gleichen sprechen?
Genau, also ganz allgemein kann man sagen, dass Depressionen affektive Störungen sind.
Hatten wir das nicht erst?
Genau, affektive Störungen hatten wir auch beispielsweise bei der Schizophrenie. Das würde da auch darunter fallen. Und genau, es sind sozusagen Krankheitsbilder, die vor allem Gefühls-, Stimmungs- und Antriebsstörungen verursachen.
Okay.
Hierbei kann man noch unterscheiden, diese Störungen können entweder unipolar oder bipolar sein. Bipolar ist ja vielleicht ein Begriff, den man schon mal gehört hat. Und genau, es würde dann sozusagen darum gehen, unipolar ist einerseits entweder die Manie oder die Depression. Bipolar würde sozusagen beides zusammen bedeuten. Nicht gleichzeitig, aber beides zusammen in einem Krankheitsbild.
Und was wäre jetzt eine Manie? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Manie ist sozusagen, was wir bei der Schizophrenie auch schon behandelt haben, dieser Wahn und dieses eben das Gegenteil so ein bisschen zu einer Depression, dieses auch verstärkte Antrieb, dass man eben dann, also es gibt leider auch das bei bipolaren Menschen das Phänomen, dass sie eben in einer manischen Phase sich das Leben nehmen, weil sie eben genau diesen Antrieb in einer Manie haben, der in einer Depression fehlen würde.
Okay, und beides ist halt zeitlich getrennt.
Genau.
Okay, was wäre jetzt eine psychische Verstimmung?
Genau, also bei einer Depression haben wir sozusagen diese psychische Verstimmung. Das ist eben eine Verstimmung, die in dem Fall nicht den Lebensumständen entsprechen würde, also nicht begründbar ist. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal mit der Trauer vergleichen, die Trauer ist eben die Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis, also ein trauriges Ereignis im Leben, daher trauern wir.
Mhm.
Das hat aber eine Begründung und bei der Depression, diese psychische Verstimmung ist sozusagen unbegründet.
Okay, ja, das fasst, glaube ich, schon mal ganz gut zusammen. Jetzt hast du ja schon einiges angesprochen, wir haben schon über viele Sachen geredet. Wir haben euch ja auch schon den Disclaimer mit reingepackt. Wenn ihr irgendwelche Symptome habt, dann wendet euch immer an euren behandelnden Arzt. Aber es ist natürlich trotzdem jetzt nochmal gut zu wissen, wie sich das Ganze klinisch äußert.
Genau, also die Symptome an sich werden beschrieben mit innerer Unruhe, Schlaflosigkeit, Freudlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Appetitlosigkeit, Antriebshemmung, ein sehr einförmiges Denken wird noch beschrieben, also das Denken kreist auch sehr um das eigene Befinden und auch die Konzentration kann vermindert sein.
Okay, also ja, ziemlich viele Anhaltspunkte auf jeden Fall. Und wie fühlt sich das jetzt genau an?
Also man muss sagen, ich kann natürlich nur sagen, was in den Büchern beschrieben wird,
ja,
wie
natürlich.
Es sich anfühlt. Aber es wird beschrieben, dass die Patienten sich unfähig fühlen, wertlos und auch teilweise schuldig gegenüber ihren Angehörigen.
Okay, und könnte sich das auch körperlich zeigen?
Ja, das ist auch möglich. Es ist halt oft dann mit einer Abgeschlagenheit verbunden, aber auch Oberbauchschmerzen, Herzschmerzen können auftreten. Und da sind wir schon gleich bei einem ganz wichtigen Thema. Und zwar gibt es die sogenannte lavierte Depression. Da treten eben diese körperlichen Symptome in den Vordergrund, sodass teilweise die Depression vielleicht auch gar nicht so leicht erkannt werden kann, weil sie sich eben durch diese körperlichen Symptome vor allem äußert.
Ja, klar, wenn man vielleicht das nicht weiß und ja, dann ist es schwierig darauf zu kommen, was man eigentlich hat. Ist das Ganze jetzt ein Dauerzustand oder kann man das irgendwie unterteilen? Weiß ich nicht.
Ja, also es ist natürlich eine Krankheit, die einfach sehr, sehr individuell ist von Patient zu Patienten. Also eine allgemeine Aussage zu treffen, ist da immer relativ schwierig. Was aber so in den Büchern steht, ist, dass so eine depressive Phase im Durchschnitt so 3 bis 9 Monate dauern kann. Aber das ist natürlich jetzt nur die depressive Phase, ist jetzt nicht das ganze Krankheitsbild der Depression.
Ja, klar. Aber ja, es muss ja immer irgendwie eine ganz grobe Einteilung geben, wie es dann bei einem persönlich dann letztendlich ausschaut, ist ja eh immer anders. Wird man jetzt depressiv genannt oder wie, ja, lässt sich das einteilen?
Ja, also es gibt natürlich den Begriff, dass ein Patient depressiv ist. Hierbei wird auch unterschieden zwischen dem Schweregrad, also es gibt leicht, mittelgradige und schwere Depressionen. In Amerika würde man zwischen Minor und Major Depression oder Depression in dem Fall unterscheiden. Und man hatte eigentlich auch eine Klassifikation mal gehabt. Also
ich wollte gerade sagen, da gibt es doch vielleicht noch eine veraltete Einteilung, von der ich auch schon mal gehört habe.
Genau, da hätte man sozusagen ein bisschen nach den Symptomen eingeteilt, einfach weil es sozusagen für die Behandlung der Patienten leichter ist. Wobei man das auch wieder ein bisschen verworfen hat, weil es einfach so multifaktoriell ist, diese Erkrankung, dass das schwer ist. Wir können aber, wenn du möchtest, auch noch mal kurz auf diese verschiedenen Symptome und damit diese alte Unterteilung eingehen.
Vielleicht einfach nur für die Wiederholung, dass man es einfach noch mal gehört hat.
Genau, damit gehen ja noch mal ein bisschen auch die Symptome einher.
Richtig, also, das meine ich, ja.
Es gibt einmal die ängstlich agitierte Depression, wo man eben viel diese Unruhe und Angst und Schreckhaftigkeit des Patienten hat. Dann gibt es eine gehemmt apathische, wo man eben einfach sehr müde ist, sehr wenig Energie hat. Dann die wahnhafte, wo man eben diesen Schuldwahn hat, auch diese paranoiden Ideen. Dann gibt es die saisonal abhängige Depression. Das war ja auch was, was wir am Anfang kurz angesprochen haben.
Ja, mit dem Licht zum Beispiel oder den Jahreszeiten.
Genau. Dann gibt es eben die Altersdepression. Das geht dann auch öfter mit vegetativen, kognitiven Störungen und Angst einher. Und auch den depressiven Stupor, wo man sozusagen nicht mehr fähig ist, mit der Umgebung in Kontakt zu treten.
Mhm.
Und zu guter Letzt eben diese lavierte Depression, von der ich vorhin schon erzählt hatte.
Wo die körperlichen Symptome im Vordergrund stehen.
Genau, aber das wäre erstmal so grob eine Einteilung, die man anhand der Symptome noch vornehmen könnte.
Okay, jetzt ist es natürlich ja immer für alle interessant, wieso das Ganze überhaupt zustande kommt. Und ich nehme schon mal vorweg, es ist wieder nicht ganz so einfach.
Natürlich nicht. Also wie du schon meintest, es ist natürlich mal wieder nicht vollständig geklärt, wie diese Erkrankung an sich zustande kommt. Es gibt aber die sogenannte Monoamin-Mangelhypothese. Und da sollten wir als erstes mal klären, was ist überhaupt Monoamin?
Ja, Tabea, hau mal raus.
Also Monoamin sind die ganzen Stoffe, über die wir auch schon in der Neuroleptika-Folge geredet haben, nämlich Serotonin, Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, auch Histamin oder Melatonin, sollte auch dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff sein.
Okay, jetzt reicht's erstmal.
Reicht's erstmal wieder, okay. Aber das sind sozusagen Monoamine und an denen mangelt es. Daher gibt es die sogenannte Monoamin-Mangelhypothese. Heißt zum Beispiel Serotonin oder Noradrenalin-Mangel im synaptischen Spalt. Im Unterschied dazu nochmal kurzer...
Ich wollte gerade sagen, was ist der synaptische Spalt?
Der synaptische Spalt war sozusagen zwischen zwei Zellen die Verbindung. Und um von der einen Zelle in der anderen Zelle ein Signal auszulösen, müssen Neurotransmitter verschüttet werden.
Ja, also stellt euch vor, wie man damals mit den Blechdosen und der Schnur quasi irgendwie von Baumhaus zu Baumhaus kommuniziert hat. Das muss auch die Zelle machen.
Genau.
Ja.
Und das wäre sozusagen diese Monoamin-Mangelhypothese. Es gibt auch noch die Stresshypothese, dass wir vermehrt Cortisol, das ist ein Hormon, ausschütten und das dann eben diese Wirkung hat. Oder die Neurotrophin-Hypothese, was halt einfach bedeuten würde, dass die Nervenzellen kaputt gehen.
Okay, klingt auf jeden Fall ja nach sehr viel Input. Wir werden euch ja gleich nochmal die Medikamente vorstellen, wo es vielleicht nochmal klarer wird, auch mit dem Wirkmechanismus der Medikamente, was es genau mit diesen einzelnen Hypothesen auf sich hat. So. Jetzt gibt es ja die Antidepressiva. Ich habe es gerade schon angeteasert. Willst du uns da mal einmal aufklären? Wenn man vielleicht schon diagnostiziert ist oder ja schon mal damit in Kontakt gekommen ist, was kann man da erwarten?
Genau, also man kann ganz allgemein zu den Antidepressiva sagen, dass diese depressionslösend wirken, stimmungsaufhellend, psychomotorisch, aktivierend oder dämpfend. Heißt, einerseits, wenn man diese Antriebslosigkeit hat, dann können sie eben aktivierend wirken. Wenn man diesen Wahn hat, dann können sie eben auch dämpfend wirken. Das ist dann je nach Patient und je nach Medikament unterschiedlich.
Okay. Und jetzt gibt es doch bestimmt auch wieder, also für uns, für die Pharmazeuten oder wenn man einfach generell verstehen will, wie die Medikamente aufgebaut sind, wie die wirken, auch eine Einteilung der Stoffklassen.
Genau, Marie, da hast du ja aber schlau kombiniert.
Ja, ich weiß, so wie immer.
Es gibt tatsächlich eine Einteilung der Medikamente und zwar gibt es verschiedene Wirkmechanismen. Es gibt sowohl selektive als auch nicht selektive Monoamin-Wiederaufnahmehemmer. Bedeutet, wir haben ja gesagt, wir haben zu wenig Monoamin. Monoamin, nochmal kurzer Reminder, Serotonin, Noradrenalin und diese ganzen. Wir haben zu wenig, bedeutet, diese Medikamente hemmen die Wiederaufnahme. Das heißt, wir haben länger mehr im synaptischen Spalt.
Von, genau, Serotonin, Adrenalin, Noradrenalin, die du vorhin schon so schön aufgedröselt hast, die sind jetzt quasi mehr im synaptischen Spalt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, die werden sozusagen nicht so schnell wieder zurück in die Zelle geholt.
Ja.
Dann gibt es noch Monoaminoxidase-Hemmer. Da können wir jetzt kurz überlegen, Monoamine haben wir ja gerade besprochen und die Oxidase sind sozusagen dann die Enzyme, die diese Monoamine abbauen. Heißt, wenn wir die jetzt hemmen, Marie,
dann wird nicht mehr so viel abgebaut.
Richtig.
Das also heißt, man kann sich vielleicht als Tipp immer gut merken, wenn Ase hinten dran steht,
dann ist es ein
liegt Enzym. Der Abbau immer nah.
Genau. Und ja, dann haben wir auch noch noradrenerge und serotonerge Antagonisten. Bedeutet, dass wir zum Beispiel den Serotoninrezeptor blockieren, also kein Serotonin mehr an der nachgeschalteten Zelle ankommt und somit mehr Serotonin von der vorhergehenden Zelle ausgeschüttet wird.
Weil der Körper quasi denkt, es kommt nicht mehr genug an.
Genau.
Also und verstärkt dann die Produktion so ein bisschen.
Genau.
Okay, dann haben wir das erstmal zu der groben Gliederung. Jetzt kann man doch bestimmt unsere Arzneistoffe auch chemisch gliedern.
Da kommt wieder dein Chemie-Liebe, deine
genau.
Chemie-Liebe hoch. Ja, kann man tatsächlich. Und zwar werden die Antidepressiva in trizyklische und in tetrazyklische Antidepressiva eingeteilt. Genau, das kann man sich wahrscheinlich chemisch ganz gut denken, was das bedeutet.
Kannst du es nochmal erklären?
Was? Das sind zyklisch immer Kohlenstoffringe und trizyklisch, die haben eben 3 und tetrazyklisch 4 Kohlenstoffringe. Und genau, die haben dann eben chemisch Unterschiede, aber auch pharmakologisch dann dementsprechend.
Also alles immer so logisch.
Ja, Marie, willst du dir was aussuchen? Womit soll ich denn anfangen?
Okay, dann klär mich mal bitte über die trizyklischen Antidepressiva auf. Ich habe jetzt erstmal Lust auf 3 Kohlenstoffringe.
Okay, hast du Lust, auch noch ein paar Namen zu hören?
Ja, noch mehr.
Also, zu den trizyklischen Antidepressiva gehören zum Beispiel Imipramin, Trimipramin, Clomipramin. Klingt schon mal alles relativ ähnlich, gut zu lernen. Dann gibt es aber auch noch Amitriptylin, Amitriptylinoxid, Nortriptylin und Doxepin.
Okay, dann sind wir damit erstmal durch.
Genau, das sind jetzt, Achtung, nochmal chemisch basisch substituierte trizyklische Diphenylmethanamin-Derivate.
Oh, trizyklisch habe ich wieder
erkannt. Sehr gut, Marie. Genau, und das sind trizyklische Antidepressiva, die sozusagen eine nicht selektive Monoamin-Wiederaufnahmehemmung machen.
Okay, also wieder Aufnahmehemmung. Wir wollen mehr in unserem synaptischen Spalt haben, aber diesmal nicht selektiv.
Genau.
Okay, gibt es denn noch trizyklische Antidepressiva, die einen anderen Mechanismus nachgehen?
Die haben die Namen noch nicht gereicht, wa?
Nee, ich will noch mehr.
Willst du noch mehr lernen? Na gut.
Ich musste in Bio so viele Zungenbrecher aussprechen. Jetzt muss Tabea ein bisschen leiden.
Okay, dann würde ich dir noch Opipramol und Tianeptin, ach verdammt, vorstellen wollen.
Okay, also gerade große Diskussion. Tabea wollte es neu aufnehmen, aber zu eurer Belustigung lassen wir es drin.
Na gut.
In Bio ist es ja nicht anders.
Okay.
Was können die denn jetzt? Was machen die, Tabea?
Okay, also das Opipramol ist ein unselektiver MAO-Hemmer.
MAO war?
Die Monoaminoxidase, genau.
Genau.
Und ist außerdem ein Dopaminrezeptor-Antagonist, also blockiert praktisch den Dopaminrezeptor. Ebenfalls ein Antagonist am Serotoninrezeptor. Und das Tianeptin erhöht die Wiederaufnahme von Serotonin. Also wir haben dann sozusagen mehr Serotonin wieder in der Zelle, was dann wiederum ausgeschüttet werden kann.
Und dann unser Ungleichgewicht im synaptischen Spalt ausgleicht.
Genau. Also das sind jetzt erstmal die ganzen trizyklischen Antidepressiva.
Gibt es denn da wahrscheinlich leider auch wieder Nebenwirkungen, weil wir greifen irgendwie in den menschlichen Organismus ein, quasi ja eigentlich um zu heilen, aber was kann da so passieren?
Genau, und zwar sind die unerwünschten Nebenwirkungen damit zu erklären, dass wir einerseits einen Antagonismus an auch Muskarinergen-Rezeptoren haben.
Was machen die jetzt eigentlich im Normalfall?
Danke, Marie, für die nächste schlaue Frage. Also Muskarinergen-Rezeptoren sind sozusagen Acetylcholin-Rezeptoren. Die Acetylcholin ist auch ein Botenstoff im Körper, der eben ganz verschiedene Funktionen hat. Würde jetzt viel zu weit führen, die alle zu erklären. Ein bisschen können wir es uns jetzt über die Nebenwirkungen erklären, denn
genau.
Anticholinerg bedeutet, man würde eben diese Muskarin-Rezeptoren blockieren und dadurch würden Dinge entstehen wie Mundtrockenheit, Akkommodationsstörung, Obstipation, also Verstopfung, Tachykardien und auch Mydriasis.
Was ist das jetzt?
Mydriasis ist die Weitstellung der Pupille, also diese große Pupille, diese geweitete. Genau, außerdem kann es zu Gedächtnisstörungen kommen und zum Glaukom. Zusätzlich gibt es dann leider auch noch den Antagonismus an Alpha-Rezeptoren. Und damit haben wir dann sozusagen eine sympatholytische Wirkung, also sozusagen die Wirkung vom Sympathikus wird gestört. Und damit gehen dann Schwindel, verstopfte Nase, Leberfunktionsstörung, Sexualstörung einher. Auch allergische Reaktionen sind möglich. Also leider ganz schön viel.
Ja, und das war jetzt erstmal alles nur zu den trizyklischen Antidepressiva mit den ganzen Fachbegriffen. Mhm. Aber weil wir gerade so Spaß haben, machen wir jetzt auch nochmal die tetrazyklischen.
Ja, Marie, wenn du dir das wünschst, dann machen wir das natürlich.
Jetzt sofort. Kommt auch die mit den Buchstabenabkürzungen.
Genau, jetzt los geht's. Kommen einmal die SNRIs, also die Serotonin-Noradrenalin-Reuptake-Inhibitor.
Auf Deutsch.
Wiederaufnahmehemmer.
Genau.
Und dazu gehören zum Beispiel Reboxetin, Atomoxetin. Oh, also heute ist irgendwie
ja,
heute
es ist gemein. Ich gebe dir recht.
Ja, vor allem nach der Prüfung jetzt mal irgendwie auch einmal ein bisschen durch.
Und wir haben keinen Glühwein getrunken.
Kein Glühwein. Genau, Atomoxetin kann man auch bei ADHS einsetzen. Kleine Side-Info. Aber grundsätzlich sind das eben Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Genau, hierbei ist noch wichtig, dass man die nicht mit MAO-Hemmern gibt. MAO-Hemmer, auf die gehen wir später nochmal ein, haben wir ja am Anfang auch schon mal kurz erwähnt.
Mit der Ase hinten.
Genau, weil sonst man das sogenannte Serotonin-Syndrom bekommen kann, weil dann eben so viel Serotonin vorhanden ist.
Im synaptischen Spalt. Ja.
Genau, dass man dann so Parkinson-ähnliche Symptome bekommen würde. Und was auch noch besonders ist an den SNRIs, ist, dass sie einen schnelleren Wirkeintritt haben.
Okay, und was ist jetzt der Unterschied zu den SSRIs?
Die SSRIs sind selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Dazu gehören zum Beispiel Venlafaxin, Duloxetin, Fluoxetin. Und die sind oft erste Wahl, weil sie relativ selektiv sind und dadurch,
was man ja immer möchte,
genau, eher weniger Nebenwirkungen haben und ganz generell auch eher aktivierend wirken. Zwei Namen, die da auch noch wichtig sind, sind Citalopram und Sertralin. Gut, schon wieder ganz schön viele Namen.
Ja, jetzt haben wir ja gerade schon die MAO-Hämmer angeteasert als Wirkstoffklasse.
Genau, ja. Da gibt's auf jeden Fall zwei wichtige Stoffe, und zwar einmal das Tranylcyclopromin. Es gibt sozusagen Monoaminoxidase A und B, und das würde beide irreversibel hemmen.
Also nochmal zum Verständnis, die Monooxygenase ist Monoaminoxidase. Ja, ich bin der zuhört, ich darf es falsch sagen. Monoaminoxygenase, und das sind die zwei verschiedenen Enzyme, A und B, die wir da
genau, also Monoaminoxidase, da gibt es A und B, und die werden hier irreversibel gehemmt. Das heißt, sie funktionieren dann sozusagen gar nicht mehr, die können sich auch nicht mehr erholen. Und dann gibt es eben im Unterschied dazu Moclobemid. Habe ich mir auch, glaube ich, immer für die Klausur gemerkt, eben weil Moclobemid hemmt MAO B. Nicht, sondern ja. MAO A. Nein. Kein Witz, so, es wäre logisch, B zu sagen, aber es ist A.
Aber nimmt dann das andere.
Ja, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Kleiner, sehr guter Lerntipp unter mir.
Also wenn ihr richtig schlechte Merkhilfen wollt, dann schaltet ein.
Ja, bei uns.
Ja, ja, auf jeden Fall wird hier reversibel MAO A gehemmt. So,
gibt's da eine Kontraindikation?
Genau, bei MAO-Hämmern muss man aufpassen, weil die eben sehr aufhellend auch wirken, was ja erstmal schön klingt, was wir aber auch in der Einleitung schon angesprochen haben, wo man eben bei depressiven Patienten sehr aufpassen muss, ist, wenn die dann eben so eine Antriebssteigerung, so eine aufhellende Wirkung haben, dass sie dann eben auch die Kraft aufbringen und sich das Leben nehmen. Daher, das ist sozusagen immer was, was der Arzt sehr, sehr gut überwachen muss. Und deswegen bei Patienten mit Suizidgefahr sollte man auf MAO-A-Hämmer verzichten, also generell auf MAO-Hämmer.
Weil sie ja diese stark aufhellende, antriebssteigernde Wirkung auch haben.
Genau. Und bei Verwirrtheit und so ist es eben auch kontraindiziert.
Gibt es jetzt für die MAO-Hämmer noch andere Indikationen?
Ja, MAO-Hämmer kann man auch noch bei Angststörungen geben, bei Panik, auch bei Phobie und Essstörungen. Und bei neuropathischen Schmerzen sind die auch noch indiziert.
Sind es jetzt alle tetrazyklischen Arzneistoffklassen oder hast du da noch mehr im Petto?
Ja, es tut mir leid, ich habe jetzt hier nochmal drei Namen, die auch relativ relevant sind. Und zwar gibt es einmal das Maprotilin, das wäre ein nicht selektiver Reuptake-Inhibitor, also Wiederaufnahmehemmer. Außerdem gibt es Mianserin und Mirtazapin, die Alpha-Adrenorezeptoren blockieren. Das sind eben die, die wir auch am Anfang besprochen haben, schon kurz. Und die führen durch diese Blockade dann wiederum zu einer verstärkten Freisetzung. Das war das, was du ja auch schon kurz erläutert hattest am Anfang, den Wirkmechanismus, dass eben der Körper denkt, es ist nicht genug da, weil die Rezeptoren gehemmt werden und dann eben mehr ausschüttet.
Genau.
Und genau, die sind eben auch gleichzeitig noch Serotonin-Reuptake-Inhibitoren. Also ganz schön viele Wirkungen. Soweit ich weiß, wird Mirtazapin auch gerne als Schlafmittel gegeben, vor allem bei älteren Patienten.
Und es ist das häufigst verordnete Antidepressivum.
Genau, weil es eben, wir haben ja einerseits über diese Altersdepression geredet und andererseits eben auch sehr sedierend wirkt und dementsprechend als Schlafmittel dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe so schlägt.
Neben guten Lernhilfen haben wir auch noch super Sprichwörter für euch.
Genau. So, dann bleiben wir gleich bei Sprichwörtern. Neuer Tag, neues Glück, Marie.
Ja, wir hatten so viel Spaß beim letzten Mal, dass wir es nicht geschafft haben, es fertig zu machen. Ja. So soll es euch nicht beim Zuhören gehen, natürlich. Ihr hört das schön fleißig bis zum Ende fertig. Bitte.
Ja, tatsächlich hatten wir dann ein Seminar und sind nicht fertig geworden mit der Folge.
Es hat sogar noch 10 Minuten früher angefangen. Also wir waren ein bisschen late to the party schon wieder.
Alle wollten anfangen, aber Marie und Tabea waren nicht da. Wir sammeln Punkte bei den anderen.
Ja, wir sammeln Punkte. Aber dafür haben wir schön für euch gearbeitet.
Genau.
Und heute noch für uns. Wir hatten wieder Technopraktikum.
Ja, wir kommen gerade aus dem Labor. Deswegen, ja, mal gucken. Aber wir sind schon wieder fertig, wie immer.
Ja, das Wetter ist auch noch düsterer als bei dem Tag, wo
es
wir
es ist heute davor nicht hell geworden.
Ja, schon, also, ja, es macht schon nicht so viel Spaß heute, aber.
Nee, genau.
Der Inhalt macht wenigstens Spaß.
Können ja mal kurz überlegen, was wir, also, Techno, wir haben heute Wachspartikel hergestellt.
Genau, Mikropartikel.
Genau, und was haben wir noch?
Drogenauszüge.
Extrakte.
Ja. Wir haben mit Faulbaumrinde gearbeitet.
Klingt mega gut.
Ja, richtig.
Faulbaumrinde war ein Lachs, also abführend, ne?
Ja.
Mhm. Frangulär Cortex. Ja. Für alle, die hier nochmal gern Bio haben wollen.
Okay, aber dann sind wir eigentlich auch schon ganz gut beim Thema.
Ah ja, das ist ja jetzt eine Überleitung, Marie.
Boah, hat sich die Tabea gut ausgedacht. Nein, okay. Also, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen in die Biologie reinstarten, denn ich glaube, Tabea, es gibt vielleicht auch was Biologisches. Ich freue mich da immer drüber, aber...
Es gibt was Pflanzliches und zwar das Johanniskraut. Johanniskraut können wir bei leichten bis mittelschweren Depressionen tatsächlich auch einsetzen.
Ah ja, cool.
Genau.
Aber, gibt es bestimmt auch wieder.
Aber... bei Johanniskraut muss man ein bisschen aufpassen. Einerseits wirkt die Droge photosensibilisierend, heißt, man muss dann ein bisschen mit dem Sonnenlicht aufpassen.
Mhm.
Und andererseits, was für uns Pharmazeuten halt sehr relevant ist, Johanniskraut ist ein Induktor von P-Glykoprotein und CYP3A4.
Oh je.
Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, CYP-Enzyme sind die, die die Medikamente verstoffwechseln.
Genau.
Bedeutet, die Medikamente werden dann durch Johanniskraut noch schneller verstoffwechselt.
Genau, Enzyme sind quasi die Werkzeuge des Körpers.
Genau, und so können dann eben die Medikamente vielleicht gar nicht die wirksame Dosis erreichen, weil sie so schnell durch das Johanniskraut metabolisiert werden.
Genau, das heißt, wir erreichen halt keine wirksamen Blutkonzentrationen.
Genau, so, aber was macht Johanniskraut? Möchtest du ja bestimmt wissen.
Los geht's, bitte.
Johanniskraut ist auch ein Wiederaufnahmehemmer, allerdings relativ unselektiv, sodass sowohl Serotonin als auch Noradrenalin als auch Dopamin, GABA und Glutamat da die Wiederaufnahme gehemmt wird. Also ja, ein sehr großes Spektrum.
Okay, aber ja auch schon mal interessant zu wissen, dass die Natur diesen Mechanismus auch nutzen kann.
Genau, Johanniskraut, das sind doch auch so schön gelbe Blüten, war das, ne? Ich finde, das kann man sich auch denken. Irgendwie unser Professor sagt immer, die Pflanzen, also das, was sie machen, haben die Leute früher im Mittelalter und so irgendwie anhand ihres Aussehens immer erkannt oder gesagt. Und vielleicht, wenn die so schön hell sind, vielleicht sollen sie aufhellen.
Oh Gott, Tabea, das wird noch besser hier mit dem Sprichwort. Naja. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Ich habe da auch noch mal über so ein Element im Periodensystem gehört. Mhm. Was hat es damit auf sich?
Du möchtest also schon von Bio weg, Marie. Ich habe in der letzten Ringvorlesung spannende Infos für dich gesammelt. Aber ich weiß. Dann schieben wir die vielleicht ans Ende.
Ach so, nee, das kannst du auch jetzt noch uns erklären. Los geht's.
Wir haben nämlich letztens in der Bio-Ringvorlesung gelernt, dass es ja auch die Idee gab, dass Cannabis bei, also THC bei Depressionen wirken soll. Wurde allerdings in einer Studie nicht bestätigt. Also Cannabis, tut mir leid, hilft nicht bei Depressionen. Keine Ausrede. Aber was unser Professor meinte, was ich ganz lustig fand, was wahrscheinlich am ehesten dafür jetzt zugelassen werden wird, sind Pilze, also so Magic Mushrooms-mäßig. Die sollen wohl tatsächlich bei Depressionen helfen.
Ja, jetzt hat Tablettentalk auch einen Sinn, wenn wir uns solche Infos weitergeben.
Oh je. Das sind die spannenden Infos.
Okay, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Element im Periodensystem. Ich kenne es nur noch aus dem ersten Semester.
Stimmt, haben wir über Flammenfärbung,
glaube ich. Ja, genau.
Ja. Genau, Lithium können wir auch einsetzen. Und zwar ganz allgemein kann man zum Lithium sagen, es wird bei therapieresistenten Depressionen, also es ist dementsprechend nicht Mittel erster Wahl, eingesetzt, auch bei bipolaren Störungen, die hatten wir ja am Anfang auch schon mal kurz erwähnt, Manien und Langzeitprophylaxe von Suizidgefährdeten, dafür ist Lithium auch noch indiziert.
Okay, und wie wirkt es jetzt genau?
Ja, also das greift in den Phosphatidylinositol-Stoffwechsel. Siehst du, jetzt habe ich auch wieder einen Versprecher.
Super, Phosphatidylinositol-Stoffwechsel
ein.
Das ist Teamwork.
Genau, und hierbei werden dann die über das PI vermittelten Neurotransmitterwirkungen einfach abgeschwächt.
So, Tabea. Wirkt es jetzt direkt oder?
Nee, tatsächlich wirkt es erst nach einer Woche und erfordert auch auf jeden Fall eine engmaschige Überwachung wieder vom Arzt, weil man die Dosis eben sehr genau einstellen muss, weil man sich eben mit Lithium auch vergiften kann.
Okay, und dann gibt es doch bestimmt auch noch unerwünschte Nebenwirkungen.
Genau, es gibt so einen sogenannten feinschlägigen Tremor. Also Tremor ist ja immer dieses Zittern. Und genau, da kann man aber dann auch beispielsweise Beta-Adrenorezeptor-Blocker geben, um das Ganze zu behandeln. Also man muss damit nicht leben, man kann die Nebenwirkungen dann behandeln. Ja, genau, Marie, so sieht's aus.
Okay.
Die spannenden Bio-Infos habe ich dir schon gegeben mit den Magic Mushrooms. Und ich glaube, es reicht jetzt vielleicht auch allen. Ich habe das Gefühl, die Folge war ziemlich intensiv inhaltlich. Ist auch ein sehr intensives Thema auf jeden Fall. Wie gesagt, wir wollten jetzt natürlich nochmal dann für euch auch eine Zusammenfassung machen. Also Marie, das ist jetzt ein bisschen gemein, weil du jetzt auch noch von Montag irgendwie wieder wissen musst. Aber fass vielleicht einfach nochmal für alle, für die das jetzt ein bisschen viel war, so das Wichtigste zusammen.
Okay, also ich habe auf jeden Fall gelernt, was eine Depression ist, also dass es eine allgemeine affektive Störung ist und genau, dass es halt verschiedene Symptome geben kann, wie innere Unruhe, Schlaflosigkeit. Es kann sich aber auch komplett körperlich zeigen. Das fand ich interessant, dass sich das auch so äußern kann. Dann gibt es auch gewisse depressive Phasen. Also es heißt nicht, dass man irgendwie immer über einen langen Zeitraum depressiv sein muss, sondern das kann auch phasenweise auftreten. Das fand ich auf jeden Fall interessant. Und wenn wir dann zu den Antidepressiva kommen, da habe ich auf jeden Fall gelernt, dass wir in trizyklische Antidepressiva unterteilen und tetrazyklische Antidepressiva, also drei Ringe und vier Kohlenstoffringe. Ich glaube, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ja, und dass wir halt verschiedene, zum Beispiel bei den tetrazyklischen, dann SNRIs haben und SSRIs haben.
Willst du noch einmal die Abkürzungen aufschlüsseln?
Okay, also bei den SNRIs ist es Serotonin und Noradrenalin Reuptake Inhibitor, also ja, Reuptake Hemmer. Und bei den SSRIs ist es selektiv Serotonin Reuptake Hemmer, also wirklich nur für Serotonin. Dann gibt es noch die MAO-Hämmer. Die sind mir auf jeden Fall auch im Gedächtnis geblieben. Mhm. Und dann kommen wir zu dem Johanniskraut. Also unsere, ja, Johanniskraut und Lithium, die ja dann ein bisschen so am Ende kam. Ja, genau, bei Johanniskraut haben wir ja gesagt, dass es eben nicht selektiv zum Beispiel ist, dass es da auf viele verschiedene raufgeht. Und bei Lithium fand ich interessant, dass es erst nach einer Woche wirkt, dass man aber auch aufpassen muss, dass man sich damit nicht dass es zu keiner Intoxikation kommt.
Genau, und einfach nochmal vielleicht ganz allgemein, das Ganze ist eben wieder eine Störung der Neurotransmitter und die behandeln wir, indem wir den Neurotransmitterhaushalt versuchen, möglichst natürlich zu halten. Also
genau, runtergebrochen stimmt, das hätte ich nochmal sagen können, von woher das überhaupt kommt, dass wir quasi versuchen, die Konzentration von den Neurotransmittern im Spalt zu erhöhen.
Genau, dass sie sozusagen auf ein normales Niveau kommen. Ja, wie gesagt, eine ganz schön heftige Folge auf vielerlei Ebenen. Für uns jetzt irgendwie auch bei dem Wetter und nach dem Labor. Wir sind jetzt auch einfach durch und ich glaube, ihr nach der Folge auch. Deswegen lassen wir euch jetzt mal in Ruhe hier.
Wir hoffen, ihr konntet trotzdem was mitnehmen oder ihr wolltet euch einfach mehr mal zu dem Thema informieren. Auf jeden Fall sind wir da, glaube ich, sehr tief reingegangen mit den Informationen.
Mhm. Ja. Denkt nochmal auf jeden Fall an den Link, wenn es euch nicht gut geht. Redet mit wem, ganz, ganz wichtig. Schluckt sowas nicht runter, glaubt nicht, dass eure Probleme nicht relevant sind.
Ne? Genau, oder holt euch dann, wie gesagt, auf dem schnelleren Weg den Termin.
Genau, online. Und dann nochmal kurzer Teaser vielleicht, nächste Folge. Dann wechseln wir ja jetzt, dass ich jetzt mich mit den Pflanzen beschäftige. Und ich sag mal so Stichwort Hyaluronsäure wird auf jeden Fall in der nächsten Folge wichtig. Also seid gespannt.
Genau.
Ja, wir freuen uns auf euch.
Und dann bis zum nächsten Mal bei
Tablettentalk. Ciao.